Talk und Tore, das Original gibt's nur auf Sky Sport Austria am Montagabend. Heiße Sie herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie auch heute bei uns zu Gast sind bei unserem Fußball Talk auf Sky. Es sind stressige Zeiten insgesamt, aber vor allem auch in der Tipico Bundesliga. Manche sprechen von einem Pulverfass, weil die Liga enorm spannend ist, weil alles eng beieinander ist. Die Ligareform macht's möglich. Die Nervosität steigt und wenn es dann auch noch diskussionswürdige Schiedsrichterentscheidungen gibt, gepaart mit emotionalen Ausbrüchen, ja dann ist es Zeit für eine sachliche, gehaltvolle, spannende Diskussion. Hier bei uns bei Talk und Tore. Deshalb freue ich mich ganz besonders auf unsere heutigen Gäste, auf unseren heutigen Talk. Begrüße den Schiedsrichter des Jahres, Österreichs Nummer 1 unter den Schiedsrichtern, Harald Lechner. Schönen Abend.
Guten Abend, danke.
Danke fürs Kommen. Auch an den aktuellen Topscorer der Liga vom Überraschungsteam, Wolfsberger AC, Michael Lindl. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich begrüße gerade in diesen turbulenten Tagen keine Selbstverständlichkeit, aber trotzdem ist er heute zu uns, zu Talk und Tor gekommen. Schönen Abend, Günter Geisel, Sportgeschäftsführer Sturm.
Guten Abend.
Also, das sind unsere heutigen Gäste und wenn es Fragen gibt oder auch Meinungen, dann einfach via Facebook oder Twitter her damit. Und dann können wir es vielleicht auch noch im Rahmen der Sendung mit unseren Gästen besprechen. Michi, wie intensiv ausgekostet wurde das gestrige 3:1 gegen Rapid?
Ja, wir haben natürlich eine Riesenfreude gehabt. War ein sehr emotionaler Spieltag für uns, muss ich sagen, dass wir das in den letzten Minuten dann noch so entschieden haben. Und ja, die Freude war natürlich riesengroß. War Sonntagabend, da war nicht so viel los, muss man sagen. Aber ja, wir haben dann in der Kabine dann schon noch unsere Freude gehabt.
Ja, aktuell Platz 3 in der Tabelle. Wohin geht die Reise? Gibt es ein internes Ziel?
Ja, das interne Ziel haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, dass wir ins obere Playoff wollen. Obere Playoff hat viele Plätze, ja, dass wir sehen, wo die Reise dann wirklich hingeht. Aber ich glaube schon, dass wir von Anfang an den Anspruch hatten, dort oben mitzumischen. Momentan bringen wir das wirklich mit großer Klasse auch auf den Platz. Und deswegen stehen wir auch verdient dort, wo wir jetzt stehen.
Harald Lechner, es waren einige Wochen, wo es sehr ruhig war, was die Schiedsrichterleistung in Österreich betrifft. Und so ab Runde 12, 13, jetzt auch 14, gab es zunehmend auch Kritik. Nehmen Sie das wahr, auch wenn es Sie selbst vielleicht nicht immer betrifft? Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir nehmen es natürlich schon wahr. Wie Sie bereits gesagt haben, der erste Teil des Grunddurchgangs war sehr gut. In den letzten Runden gab es sicherlich Entscheidungen, die diskutabel sind und natürlich nicht optimal getroffen worden sind.
Ja, wie tauscht man sich da aus mit den Kollegen? WhatsApp-Gruppe ist ja momentan sehr beliebt, auch bei den Schiedsrichtern.
Ja, hat man auch. Es geht aber nicht nur um das Fehler aufdecken, es geht natürlich auch um die Zukunft, etwaige Fehler zu vermeiden. Und da tauscht man sich mit seinem Team aus, um besser vorbereitet zu sein.
Ja, ist wahrscheinlich auch enorm wichtig. Günter Greisel, wie tiefenentspannt sind Sie heute hier bei uns?
Heute schon, ja. Also heute bin ich durchaus entspannt. War zwar ein intensiver Tag.
Sind wir beruhigt, muss ich jetzt gerne
sagen. Für mich auch ein erfreulicher Tag. Mit Roman Melich heute mittags den neuen Sturmtrainer präsentiert.
Sie haben es schon gesagt, die Spannung war ja nahezu unerträglich bis heute 13 Uhr. Also, das ist Roman Melich
wahrscheinlich. Ja? So, ja, also ich glaube, das war jetzt nicht mehr ganz so unerträglich, ja, weil es war dann schon medial auch bekannt, dass er zu unseren Top-Kandidaten gehört und das auch durchgehend war. Und wir haben dann auch in der ersten Wochenhälfte Hearings gehabt, auch mit dem Roman Melich.
Das war meine Frage, wieso erst heute die Präsentation und nicht vielleicht schon am Donnerstag vor dem Spiel, vor allem gegen St. Pauli?
Weil auch ich der Meinung war, dass es nicht okay ist, einen Trainer erst 48 Stunden vor einem ganz wichtigen Spiel zu installieren als Cheftrainer. Die Interimstrainer Neukirchner Standfest haben super gearbeitet mit der Mannschaft ab Beginn der Woche und dann am Donnerstag, Freitag schnell auch einen neuen Trainer hinzusetzen. Ohne diese Trainingswoche ist uns nicht sinnvoll erschienen. Es ist dann, glaube ich, Mittwochabend die Vorentscheidung gefallen. Man hat dann versucht, alle vertraglichen Details abzuklären. Und wir haben das dann am Wochenende finalisiert und heute präsentiert, so wie wir es auch von unseren Ansprüchen der Medien auch sozusagen darlegen wollten, dass jeder die Möglichkeit auch hat, dann Fragen zu stellen, so wie es gehört.
Ja, der 47-jährige Wiener Roman Melich ist also der neue Trainer des SK Sturm. Der Heilsbringer, der also das Ruder bei den Grazern herumreißen soll, ist gelandet. Markus Klima.
Wer hätte das gedacht?
Grüß euch, grüß Gott.
Und schauen wir gleich einmal ganz genau hin, ob er noch immer das Sturm Graz Erfolgsgehen in sich trägt.
Roman Melich 2018 hat sich in manchen Sachen sicherlich verändert. Zu jenem Roman Melich, wenn man so will, um die Jahrtausendwende, sagen wir, was sich nicht verändert hat, ist der Kampfgeist, der Willen, die Einstellung, Spiele zu gewinnen. Und das werde ich vermitteln von von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das kann ich versprechen. Danke. Es geht nicht um Personen, nein, ich will nur was sagen, es geht nur darum, dass wir Spiele gewinnen für Sturm Graz. So, war das ein gutes Anfangsplädoyer?
Kann man so sagen? Kann man so sagen, ja.
Sturmlegende mit dem gewissen Bonus, kann man auch so sagen.
Naja, kann durchaus sein, aber wie auch immer, das ist, die Wahrheit ist, wir müssen liefern.
Nervös macht ihn das alles nicht? Noch nicht.
Ich bin sehr entspannt, bin auch sehr stressresistent.
Und das ist gut so. Die Nerven liegen blank bei Sturm. Das zeigt sich auch am Samstag. 15 Spiele, ein Sieg. Da hält es auch Günter Kreisel nicht mehr auf seinem Platz auf der Tribüne. Der Sturmsegen hängt schief. Was also tun? Hier an ein paar Rädchen drehen? Dort an ein paar Rädchen drehen? Nein.
Wir starten praktisch, wir drehen die Uhren zurück auf Null. Anders geht's nicht. Es ist unser neuer Saison, unser Meisterschaftsauftakt jetzt in 10 Tagen. In 12 Tagen.
Er soll nun endlich der Richtige sein. Irrtum ausgeschlossen.
Es war jetzt nicht so, wie gesagt, ja, jetzt holen wir uns halt einen neuen Trainer. Sondern das war halt bei mir war so, ich bin wirklich geprüft worden auf Herz und Nieren.
Mission Mählich bei Sturm, Episode 2. Es soll mehr werden als nur ein kleiner Flirt.
Ja, dann mal sehen, ob es nur ein Flirt ist oder wird oder vielleicht gar eine längere Liebesbeziehung. Auf Herz und Nieren ist er geprüft worden. Günter Kreisel, der Roman Mählich. Was kann er, was hat er, was andere Kandidaten nicht haben? Oder hat es gar keine anderen Kandidaten gegeben, weil keiner Zeit hatte?
Es hat andere Kandidaten gegeben. Es war die oberste Prämisse und die wichtigste Größe von unserer Persönlichkeit. Jemand, der sehr positiv ist, sehr zuversichtlich, der motivieren kann, der aber auch von seiner Persönlichkeit zur Sturm passt. Roman Mählich steht für gewisse Einstellungen im Sport, für Kampfgeist, für Leidenschaft, für die Fähigkeit, auch an sich zu glauben, auch Großen die Stirn zu bieten. Das hat uns gut gefallen. Gemeinsam mit seinen kommunikativen Stärken, das dann auch an die Leute zu bringen, intern wie extern, über seine fachliche Kompetenz, auch den Vorteil, dass er natürlich den österreichischen Fußball, die österreichische Liga, Sturm Graz gut kennt, haben schon sehr viele Dinge für den Roman gesprochen. Wir haben dann trotzdem diesen Hearing-Prozess ganz normal gestartet und er hat genauso seine Ideen, seine Einschätzung der Situation, seinen Weg, wie möchte er die Mannschaft führen, wie sieht er die Mannschaft, das alles darlegen müssen, auch von einem größeren Gremium. Und dann auch wurde auch viel nachgefragt, wo man versucht dann so ein bisschen abzutesten, wie reagiert jemand vielleicht, auch wenn es nicht so einfach ist, und war sehr korrekter, guter Prozess.
Aber stimmt es, dass es ein wenig länger gedauert hat, dieser Entscheidungsprozess, dass dann nicht alle Aufsichtsratsmitglieder gleich voll übereinstimmend für Roman Mählich waren?
Nein, das war nie so, sondern wir haben einfach, es ist ja nicht so, dass die jetzt alle hauptberuflich zu jeder Sekunde da sind. Wir haben Hearings gehabt von Montag bis Mittwoch. Das ist, glaube ich, relativ schnell, wenn man sich erst am Sonntagabend entschließt, diesen Schritt zu machen. Wir haben ja wirklich bis zuletzt und, denke ich, schon sehr loyal verhalten gegenüber dem Heiko Vogel, alles versucht bis zur letzten Sekunde. Nachdem die Entscheidung gefallen ist, haben wir dann alle organisatorischen Dinge einleiten müssen, um eben diesen Prozess zu starten. Und wenn du dann am Mittwochabend zu einer Entscheidung kommst, glaube ich, kann man nicht davon sprechen, okay, dass das ja lange gedauert hat.
Über Heiko Vogel reden wir noch im Laufe der Sendung, möchte noch bei Roman Mählich bleiben. Vielleicht machen wir uns einen Überblick. Er hat ja eine Saison in Wiener Neustadt, also in der zweithöchsten Liga, in der damaligen Skygo ersten Liga gearbeitet. Das ist seine Bilanz jetzt, was die Zahlen betrifft. 39 Pflichtspiele hat er gehabt, also da war ein Pokalspiel, da war es nämlich schon vorbei. Neben der Meisterschaft plus die zwei Relegationsspiele. Wir sehen ein positives Ergebnis, 17 Siege, 10 Niederlagen. Tordifferenz sieht man, dass einerseits viel unternommen wurde, andererseits gab es auch 41 Gegentore, aber 15 Mal zu 0 und 10 Mal allerdings auch kein Tor. Wofür steht er eigentlich, der Roman Mählich? Nämlich, wenn es darum geht, das Sturmspiel erfolgreich zu gestalten, weil das ist ja, glaube ich, das Hauptproblem im Moment.
Also erstens einmal, glaube ich, muss man schon erwähnen, dass diese Bilanz mit einem Team gelungen ist, ähnlich wie bei Hartberg. Das waren für mich die zwei Überraschungsteams des letzten Jahres, die aus relativ wenig Möglichkeiten sehr viel gemacht haben. Und ich denke, dass wir viel Potenzial und Qualität im Kader haben. Das ist ja wirklich am letzten Schritt fällt, an den letzten 1-2% gefühlt. Wir haben wenig Spiele, wo wir dominiert werden, bis zu gar keinem in diesem Jahr gehabt. Das heißt auch, was Statistiken, Ballbesitz, Torschüsse betrifft. Es wirkt schon so, dass es ein bisschen eine mentale Sache ist, wo einfach der Knoten platzen muss. Und ich erwarte mir jetzt vom Roman Mählich nicht, dass er unser Spiel komplett umdreht, sondern wir sind von der Entwicklung auf einem guten Weg. Wenn das jetzt auch gegen St. Pölten zu 10 ist, ist es nicht einfach, dieses Spiel zu bestreiten. Und
verspreche mir einfach von seinen Motivationsfähigkeiten, von seiner Fähigkeit, Leute anzusprechen, Leute ins Boot zu holen, Leute zu heben, sehr viel. Weil der Michael Lidl da sitzt, ich glaube, dass das zum Beispiel beim WRC fantastisch gelingt, wenn man sieht, wie viel Atmosphäre, wie viel Energie in dieser Mannschaft ist. Ich glaube, dass das oft den
Unterschied ausmacht. Deswegen war ja Christian Ilz auch ein Thema. Ne?
Christian Ilz ist ein sehr guter Trainer. Es ist ja auch bekannt, dass ich ihn selbst damals als Co-Trainer zu Wien Neustadt in die Bundesliga geholt habe, eine sehr hohe Meinung vom Christian habe. Und da sieht man, was möglich ist, wenn die Atmosphäre und die Mannschaft stimmt. Und da sehe ich definitiv auch große Stärken vom Roman.
Wir haben ja Roman Melich auch gehört heute bei der Pressekonferenz, wo er gesagt hat, wir müssen die Uhr auf Null zurückdrehen vor dem Spiel gegen Altach. Sie haben vor einer Woche in der Pressekonferenz gesagt, es fehlen nur Details. Wie passt das zusammen?
Sehr gut, ja. Dass der Roman jetzt sozusagen die Bilanz der Vorgänger nicht mitnehmen möchte und nicht vom ersten Tag über ein Spiel, was vor 3-4 Wochen war, reden möchte, das ist, glaube ich, legitim. Dass er sagt, ich möchte fair einfach bei Null beginnen mit der Mannschaft. Ich möchte seinen Neustart auch unter meiner Ära haben. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du die Einzelspiele dir hernimmst, ob das jetzt St. Pölten war, Innsbruck, dass wirklich oft nur ganz wenig gefehlt hat dazu. Das sind einfach beide Aussagen richtig. Und den Zugang vom Roman verstehe ich, begrüße ich und unterstütze ich auch, dass wir jetzt mit ihm die Uhren auf Null zurück drin, sagen, Neustart. Lass uns das vergessen, was eh nicht einfach ist, und nach vorne blicken.
Michael Lindl, einmal gab es ja das Duell schon gegen Sturm. Wie schätzen Sie die Situation bei den Grazern, auch jetzt sportlich gesehen natürlich? Platz 7, ist die Mannschaft aus Ihrer Sicht doch eine, die auch den Anspruch haben muss und auch heuer die Qualität hat, weiter oben spielen zu können, zu müssen?
Ja, ich glaube, so ein Verein wie Sturm Graz hat immer den Anspruch, vorne mitzuspielen. Und speziell, wenn es jetzt so ist, mit oberen und unteren Playoff, gehören solche Vereine normalerweise wie Sturm Graz ganz einfach ins obere Playoff. Ich bin schon davon überzeugt, dass sie auch die Qualität haben, das momentan einfach nicht so auf den Platz bringen. Bin natürlich auch zu weit weg, das irgendwie zu begründen, warum das so ist. Aber von der Qualität her und vom ganzen Verein her gehört der Verein natürlich ins obere Playoff.
Ja, aktuell also Platz 7, 2 Zähler hinter der Austria, ex aequo mit Rapid, also in der unteren Tabellenhälfte die Mannschaft von Günter Kreisel als Sportgeschäftsführer. Vielleicht noch das ein oder andere Thema Personal. Heute hat es geheißen, Co-Trainer standfest bleiben, Neukirchner, auch der Tormann-Trainer Loch natürlich. Es gibt auch immer wieder das Gerücht, Ferdinand Feldhof ist noch ein Thema. Kann das sein, dass er im Jänner noch sich Sturm anschließt?
Eher unwahrscheinlich, nicht auszuschließen. Ich schätze auch den Ferdinand Feldhofer. Wir haben da kurz Kontakt gehabt jetzt in dieser Causa. Und ich glaube, dass der Ferl, der war sehr aufrichtig und offen auch in diesen Gesprächen, wo ich ihm auch dankbar bin, der mir schon klar zu verstehen gegeben hat, dass er sich nach wie vor eher in der Einsertrainerposition sieht.
In Lafnitz zum Beispiel?
Der hat es jetzt sehr erfolgreich in Lafnitz, aber ist vor kurzem im Spiel gesehen, macht eine sehr gute Arbeit dort. Und dass er eventuell eher da in die Richtung tendiert, Nummer 1 zu bleiben und nicht als Assistenztrainer seinen nächsten Schritt zu sein.
Ja, und Andreas Schicker, wann kommt er?
Andi Schicker, glaube ich, wird wenig überraschend sein, dass ich den Andi riesig schätze, mit ihm sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe.
Ist ein Stellvertreter von Ihnen, dann kann man das so sagen? In Ihrer Funktion bei Sturm?
Ist Analyse. Wir haben es noch nicht finalisiert, aber ich denke, es sieht gut aus, dass der Andi diesen Schritt macht. Habe ihm Zeit gelassen, fühle mich natürlich auch wie in der Neustadt verbunden, weiß auch, wie wichtig der Andi für diesen Verein war. Der hat nach meinem Abgang sehr lange bis zum heutigen Tag einen Top-Job gemacht. Und er hat mir jetzt aber signalisiert, dass er sich diesen nächsten Schritt vorstellen kann. Im Bereich sogar mal Personal, Chefscout, Analyse. Und wird sicher ganz wichtiger Mitarbeiter von mir, wenn es soweit kommt. Und das hoffe ich.
Ja. Wer kommt dann noch von Wiener Neustadt?
Ja, dann denke ich, ist es einmal gut. Also ich habe mich nicht dadurch ausgezeichnet, laufend Leute von Wiener Neustadt zu holen.
Nein, aber aktuell
kann ich
so
sagen. Ich habe bisher noch niemanden von Wiener Neustadt geholt. Jetzt ist einfach mit dem Roman Melich jemand, der auch bei Wiener Neustadt war und dort einen guten Job gemacht hat, aber vor allem auch natürlich eine Verbindung auch zu Sturm Graz hat. Und beim Andi Schicker, den wäre es ganz egal, bei welchem Verein er jetzt wäre, den würde ich immer gern in meiner Nähe haben, weil ich einfach riesig auf seine Fachkompetenz und auch menschliche Qualität setze.
Ist bekannt, dass Sie zu ihm einen guten Draht haben. Kommen wir zum aktuellen Sportlichen. Günter Kreisel, jetzt 2 Tage nach diesem Unentschieden in Graz gegen St. Pölten. Wie bewerten Sie Ihren Auftritt?
Ich denke, dass das relativ klar auszunehmen war, dass wir sehr viel auf die Karte Einsatz, Kampfgeist, einfach wirklich alles in diese Partie reinzuwerfen, gesetzt haben.
Gilt das auch für Sportgeschäftsführer?
Wenn man es richtig eingeschmolzen, gilt für alle, auch für mich.
Ja. Sie sind oft im Kampfmodus, das weiß
richtig,
ich.
Aber. Na, so oft bin ich nicht. Also, dem muss ich entschieden widersprechen, weder die Mannschaft noch ich. Also wir haben, was die gelben Karten betrifft, sind wir im Durchschnitt, was gelbe Karten wegen Unsportlichkeit betrifft, sind wir Letzter. Also diesen Vorwurf, dass wir da im Kampfmodus, oder auch ich, den kann ich so erst nicht stehen lassen. Es ist bei mir so, dass ich jetzt im 7. Jahr meiner Tätigkeit bin und jetzt das 3., 4. Mal immer in einer Situation, einfach auch bis zu einem gewissen Grad das Fass übergeht, man sich Luft machen möchte. Versucht dann immer nicht auf keinen Fall derb zu werden, Schimpfwörter zu verwenden. Aber es war schon so in diesem Fall, dass ich dem Schiedsrichter ganz klar zu verstehen geben wollte, dass wir diese Entscheidung zum Teil einfach ganz klar als Fehlentscheidungen definieren und dass das für mich in so einer schwierigen Situation nur schwer zu akzeptieren und tolerieren ist.
Ja, hören wir kurz hinein. Die Kameras von Sky sind heute eben auch an vielen Orten in einem Stadion, auch die Tonmikros. Sie waren ja lange zuerst nicht zu sehen, man hat sie nur gehört. Am Schluss haben sie nur gesagt, die sind nicht so richtig, sie sollen vorbereitet sein. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie vorbereitet sind. Aber wenn Sie das jetzt sehen, weil Sie sagen, Sie haben Kritik geäußert, das geht ja juristisch gesehen schon fast in eine Drohung. Ne?
Nein, glaube ich nicht. Warum?
Da gibt es ernsthafte Probleme mit mir.
Ja, doch nicht von meiner Seite. Es gibt ja Schiedsrichter, die beurteilen die Situation, Schiedsrichter, Beobachter. Und es ist jetzt sozusagen auch in meiner Geschichte mit dem Herrn Heiß nicht das erste Mal, dass solche Entscheidungen gegeben werden. Und das ist ja keine Drohung von meiner Seite.
Ja. Aber finden Sie das den richtigen Weg in einer Pause, nachdem Sie schon zuvor in der 26. Minute eigentlich aus dem Innenraum verwiesen worden sind, aufgrund Ihrer Kritik am vierten Offiziellen, diesen Weg zu wählen?
Es ist so, dass du als Sturm die einen Stimmen hast, die natürlich auch sagen, du, es ist ja nicht so, dass wir uns immer alles gefallen lassen können. Die wollen, dass man sich auch, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann sehr wohl auch zur Wehr setzt. Dass das jetzt nichts ist, worauf ich per se stolz bin, das kann ich da schon gerne sagen. Ja. Aber ich hätte ein Problem jetzt mit mir selbst, wenn es irgendwie ausfällig oder derb war, weil es laut war und weil ich gesagt habe, ich hätte gern, dass man das Gefühl hat, dass man besser vorbereitet ist. Dazu stehe ich, das kann ich auch erklären. Da geht es darum, dass ich mir halt wünschen würde, dass sich ein Schiedsrichter in so einer Partie speziell auf Strafraumsituationen vorbereitet, dass er Basics wie Vorteilsituationen sich auch wieder in Erinnerung ruft. All das hatten wir. Es war schon das Gefühl, dass die gelben Karten, wenn ich schaue, Emeka Essek, gerade noch vor meinen Augen, bevor ich mit ihm sprechen wollte, wie locker die gelbe Karte gesessen ist. Der hat nur Handbewegung gemacht und hat schon eine gelbe bekommen.
Aber es sind drei Spieler hingestürmt beim Pausenpfiff und haben auf ihn eingeredet.
Also der Esse ist nicht hingestürmt.
Der Esse, der Hirländer war und noch der Spendelhofer. Zu dritt haben sie ihn beordert.
Ja, aber sie tun ja so, als würde das nie in der Fußballwelt vorkommen.
Ja, aber ich sage nur, es ist nicht so, dass nichts gibt.
Und es ist natürlich auch so, jetzt möchte ich mit dem Schiedsrichter sprechen. Der geht durch mich durch, sagt, die soll weggehen. Und dann reagierst du manchmal emotionell. Noch einmal, ich mache das jetzt nicht im ersten Jahr. Es gibt in dieser Zeit, wo ich das tue, jetzt da drei, vier Mal sicher Situationen, wo ich laut geworden bin, wo ich nicht stolz drauf bin. Ich habe es nicht getan am Spielfeld vor der großen Menge, Zuschauermenge, sondern ich habe sehr bewusst auch das eigentlich dann dahinter machen wollen, dass ihr eure Kamera schon überall habt und dass ihr das dann gern spürt und mit Text unterlegt. Das nehme ich zur Kenntnis und das muss ich auch zur Kenntnis nehmen.
Ihr Präsident hat ja heute gesagt,
gerade stehen.
Ihr Präsident hat ja heute in der Pressekonferenz gesagt, das ist Leidenschaft, die ihr gerne sieht. Die Frage ist, was ist als nächstes? Ja, stimmen alle wieder rein?
Also, Sie tun ja noch einmal. Also, wir sind nicht dafür bekannt.
Ja, ist das so üblich? Wir haben einen Schiedsrichter.
Ich kann ja sagen, dass ich im Laufe der Jahre ganz andere Begriffe gehört habe, gerade im Kabinentrakt, dass ich laut war.
Das heißt nicht, dass ich
laut war, gebe ich zu. Das sage ich ja nicht, aber ich möchte es nur gesagt haben. Ja. Dass ich laut war, ist erkennbar, dass ich Kritik geübt habe am Elfmeter, dass ich Kritik geübt habe an gewissen Dingen, ist eine andere Sache.
Harald Lechner. Wie bewerten Sie das, wenn Sie diese Bilder sehen? Ist das so üblich?
Üblich ist es natürlich nicht. Das kann natürlich mal vorkommen. Aber wie bereits schon öfters angesprochen, dieser neue Modus bringt Spannung, Emotion mit sich. Und natürlich werden dann Schiedsrichterentscheidungen mehr durchleuchtet. Und natürlich ist in diesem Fall natürlich das auch spielbeeinflussend. Es gibt natürlich Fehler von Schiedsrichtern, die nicht spielbeeinflussend sind, die das Ergebnis nicht den Ausgang beeinflussen, die Punkteverteilung. Aber in diesem Fall war es so, unter anderem. Und ich würde nicht sagen, dass man es verstehen kann, aber wir Schiedsrichter haben uns auch zu wehren. Und ich glaube, das war auch die richtige Reaktion vom Schiedsrichter Heiß, den Trainer und so weiter zu verweisen, weil wir können uns das nicht alles gefallen lassen.
Ja, wie ist es eigentlich international? Man hat immer den Eindruck, auch wenn österreichische Mannschaften international spielen, dass das alles gesitteter abläuft. Womit hat das zu tun? Sie waren auch am Donnerstag in der Europa League im Einsatz in Bordeaux, bei Bordeaux gegen Zenit St. Petersburg. Läuft das da aus welchen Gründen gesitteter ab?
Es läuft sicherlich gesitteter ab. Aus verschiedenen Punkten. Erstens, man kennt sich nicht so. Das ist einmal ein ganz entscheidender Punkt. Ich kenne die Spieler nicht, die Spieler kennen mich nicht. Ich kenne meistens den Trainer natürlich nicht so, natürlich von den Namen schon, aber nicht das Verhalten, das Spezielle. Der große Unterschied, das weiß ich schon, das sind die rigorosen Strafen der UEFA, das weiß der Herr Kreisel sicher auch. Das ist der maßgebliche Unterschied und ist auch der Erfolg von der UEFA, warum Fußball von Portugal bis in Kasachstan funktioniert, sind unter anderem diese rigorosen Strafen.
Ja, also müssen die Strafen schärfer werden. Die Bundesliga bestimmt es ja letztlich selbst.
Ja, also noch einmal, das, ich möchte jetzt da...
Es gibt ja noch keine, Strafen sind Tag
genügt. Bei Gott nicht dramatisiert haben. Ja, also noch einmal, ich kann es zusammenfassen. Es waren letzte Woche schon zwei klar nachweisliche Fehlentscheidungen. Wir sind in einer schwierigen Situation, der Druck ist groß, das ist ja alles zugegeben. Es ist da ein klarer Elfmeter nicht gegeben, wie das gibt, eine zweite Elfmetersituation, haben Sie selbst jetzt da auch dort ins Spiel gebracht, bei einem Foul am Pink. Es ist eine gewisse Emotion da. Es gibt dann keine Kommunikation mit dem Schiedsrichter, weil er dichtig durchgeht, weil er sich das nicht anhören möchte.
Wir können uns die Szenen anschauen. Klar, klar.
Ja, und dass das nicht nie der Normalfall werden darf, das ist ganz klar. Dass ich nicht stolz darauf bin, habe ich auch schon gesagt, aber wir sind dann trotzdem alles Menschen und dass du einmal lauter wirst, ja, das ist im Fußball bei Gott nicht und ich hoffe nicht, dass der Heiß jetzt mit Albträumen nachts aufwacht. Ja, ich bin lauter geworden, ich werde sozusagen meine Strafe dafür bekommen. Ja, Fußball ist ein Spiel, das ist ein Erfolgsteil des Ganzen, du wirst dann auch bestraft, aber ich sehe jetzt dann nicht sozusagen die Umkehr der Dinge, dass sozusagen ich alles auf mich nehme, sind ja da Fehler passiert. Ja.
Genau.
Und das hat dann zu gewissen Folgereaktionen geführt.
Es mag für alles Gründe geben, aber die Frage ist immer wieder, auch weil die Bank ja sehr aktiv auch ist, ja, vor allem auch der Joachim Standfest, dass der Einfluss natürlich auf die Spieler auch enorm ist. Wenn die von draußen merken, dass Geschäftsführer, Trainer,
Co-Trainer... Was müsste dann passieren, Ihrer Meinung
nach? Ich frage nur, ich weiß es nicht.
Na gut, also wir haben die wenigsten Karten wegen Unsportlichkeit.
Nein, ja? Aber die wirklich der Fokus auf das Spiel
ja, ist dann
möglicherweise...
Ja, noch einmal, wir haben zu dem Zeitpunkt und immer noch die wenigsten Karten wegen Unsportlichkeit. Das spricht jetzt nicht dafür, dass unsere Mannschaft sich dadurch auszeichnet, dass wir per se unsportlich sind.
Es geht nicht um die Unsportlichkeit, es geht darum, dass man den Fokus vielleicht nicht aufs Spiel hat.
Zu zehnt sehr wenig Chancen zugelassen, denke ich. Wir haben zwischen der 82. und 84. Minute nochmal zwei Großchancen gehabt. Die Mannschaft hat auch zu zehnt das Publikum mitgerissen. Es war ein harter Fight.
Ja.
Ich habe schon gesagt, wir haben uns eingeschworen, dass wir auch über diese Sturmtugend Kampfgeist gerade in so einem Spiel kommen müssen, wo es um sehr viel geht. Und im Nachhinein, es geht auch immer um das richtige Aktivierungsniveau. Und im Nachhinein kann man selbstkritisch sein und sagen, vielleicht war dieses Einschwören und dieses wirklich alles investieren, das Stück zu hoch von allen Beteiligten, von mir, vom Trainerstab, von den Spielern. Aber es war für mich jetzt nichts dabei, wo ich sage, wir müssen uns per se einen Pranger stellen lassen. Es war laut. Wie gesagt, entschuldige mich dafür. Wollte weder medial noch sonst wieder mit irgendwie Aufsehen erregen. Wenig überraschend. Ja. Bin zum Glück so gewesen, dass ich keine Schimpfwörter gewählt habe, aber einfach laut und klar meine Meinung gesagt. Und ja, muss dann auch wieder zur Tagesordnung übergehen.
Gehen wir auch. Wir wollen ja auch noch eine Szene ansehen. Es ist ja auch Aufregung gewesen wegen der roten Karte Harald Lechner. Schiedsrichter untereinander bewerten das ja auch, dieses Einsteigen von Maresic, der dann letztlich das erste Mal in seiner noch jungen Karriere des Feldes verwiesen wurde. Ist das eben aufgrund der Regelauslegung mit der Sohle voraus eine rote Karte?
Also für uns im Schiedsrichterkreis auf jeden Fall diese Art und Weise, wie dieser Zweikampf geführt wird. Man kann da sagen, er spielt den Ball und er will um den Ball kämpfen, unter Anführungszeichen. Aber diese Art und Weise, wie dieser Zweikampf geführt wurde, ist aus unserer Sicht eine rote Karte.
Ja, da hat es natürlich auch
Auffassungsunterschiede. Von meiner Seite nicht bestritten, also ist mir bewusst, habe auch genügend Schiedsrichterschulung erlebt, weiß, dass diese Intensität, die offene Sohle, all das Kriterien sind, wonach du Schiedsrichter zur roten Karte greifen sollst. Dass du als Fußballer dann immer noch versuchst, irgendwas Argument Ballgespielen so einzubringen, ist eine Sache, aber man muss dann schon auch die Anweisungen, die Schiedsrichter haben, da einfach akzeptieren.
Aber was auch auffällt in dieser Diskussion, in dieser emotionalen Phase dieses Spiels, die Kritik hat sich auch nach dem Spiel in erster Linie auf den Schiedsrichter konzentriert. Warum nicht zum Beispiel auch auf Dario Maresic, der in diesem Zweikampf an einem Tatort, unter Anführungszeichen, 40 Meter vor dem Tor, zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt keine Gefahr war, es stand 0-0, über den wird überhaupt nicht gesprochen. Oder warum wird nicht über Schul oder Ese gesprochen, die 200-prozentige Torchancen auslassen? Schimpfen Sie mit denen auch so?
Also das ist, glaube ich, nicht richtig. Der Lukas Spendlow hat seinen Kollegen Maresic sehr wohl in die Pflicht genommen und hat gesagt, dass ihm das nicht passieren darf. Es ist jetzt da die 14. Runde gewesen. Wir haben in den 13. Runden davor bei Gott nicht geglänzt, dadurch uns oft über irgendwas zu beschweren. Wir haben, egal ob das Schiedsrichter andere Dinge waren, immer versucht, die eigenen Fehler hervorzukehren. Es ist mir bewusst, dass wir durch Esse, durch Schul, durch Spendelhofer, durch Grotzerek gute Chancen hatten, das Spiel selbst zu entscheiden. Ich habe das auch gleich nachher live beim Sky-Interview gesagt, dass ich möchte, dass wir vor der eigenen Türe kehren. Ja, das ist ganz wichtig. Wir hatten es selbst in der Hand. Aber es hat das nicht begünstigt. Also es ist nicht so. Das habe ich sogar bei Sky live nach dem Spiel oder live im Interview nach dem Spiel dann gesagt.
Gut. Altlechner, was erwarten Sie sich insgesamt im Umgang in Österreich in der Bundesliga? Respekt? Fragezeichen?
Selbstverständlich, das erwarten aber die Vereine auch von uns. Uns muss bewusst sein, wir sind eine kleinere Liga. Aufgrund der Zugehörigkeit der Schiedsrichter zu verschiedenen Landesverbänden fallen auch für viele, wie zum Beispiel für mich, zwei Vereine ausgenommen das Derby immer aus. Das heißt, ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit Sturm Graz. Es bedarf eines Aspektes, das ist unbedingt notwendig, aber auch von unserer Seite sowie von den Vereinen.
Ja, und insgesamt, wie würden Sie die Situation bewerten, einordnen? Ist es im Moment nervenaufreibender, ein Spiel zu leiten, als möglicherweise in der letzten Saison?
Finde ich persönlich nicht. Es ist für mich immer die gleiche Voraussetzung. Ich als Schiedsrichter möchte natürlich nicht im Fokus sein, möchte das Ergebnis nicht negativ beeinflussen. Das ist meine Hauptaufgabe. Und so soll das Spiel eigentlich auch sein. Dass es natürlich einmal zu Konflikten kommt, zu Fehlinterpretationen, das ist klar. Aber man sollte sich nachher wieder die Hand geben und sich ins Gesicht schauen können.
Ich würde vielleicht sagen, mit Harald Lechner ist er wirklich auch schon lange in der Liga und kennt mich lange, ich kenne ihn lange. Wir haben zum Beispiel noch nie ein Thema gehabt miteinander. Ja. Aber es gibt da manchmal Situationen, wo auch die Kommunikation nicht glücklich verläuft. Ja. Aber es ist da, und da gibt es einige andere Schiedsrichter, mit denen ich überhaupt noch nie ein Thema gehabt habe. Ja. Das ist die Ausnahme, die nicht gut ist. Es ist für im Spiel gestanden bei uns und es war Emotion da.
Ja, wir müssen ja dazu sagen, wir haben Sie schon eingeladen letzte Woche, konnte nicht wissen, richtig, dass Sie am Samstag diesen Auftritt haben.
Ja, es war auch so nicht geplant. Ja,
gut, aber deswegen können wir jetzt drüber reden. Michi, Ihre Erfahrung mit Deutschland, Schiedsrichtern Holland und Österreich, wie würden Sie da sagen, gibt es da Unterschiede in Kommunikation, der Stil, wie Spiele von den Schiedsrichtern auch geleitet werden?
Ja, natürlich ist immer ein bisschen ein Unterschied, aber es hängt immer vom Schiedsrichter ganz einfach ab. Ich glaube schon, dass es der Schiedsrichter in die eine oder andere Richtung lenken kann, das Spiel auf alle Fälle. Und ja, in Holland habe ich mir jetzt nicht so viel unterhalten mit den Schiedsrichtern. In Deutschland, in Österreich ist das ein bisschen einfacher. Aber entscheidend ist einfach, dass du respektvoll miteinander umgehst. Und das ist natürlich am Platz nicht immer ganz so einfach, muss man ehrlich sagen. Auch als Spieler, wenn dann Emotionen dabei sind. Und als Spieler fühlst du dich natürlich immer benachteiligt bei Entscheidungen. Aber ja, es geht prinzipiell um den Respekt gegenüber. Und das ist schon, speziell auch in Deutschland, muss ich schon sagen, schon sehr hoch.
Ja, technisch versierte Spieler, heißt es ja auch immer, sollen ja besonders geschützt werden. Haben Sie den Eindruck, dass das auch passiert? Bei Ihnen nämlich.
Ja, ich denke schon, dass man mal, ich weiß nicht, ob man das explizit auf einen Spieler jetzt richten sollte, dass man sagen, ja, der Spieler muss geschützt werden, der nicht, sondern es sollte schon das gleiche Maß für alle Spieler gelten, ob der jetzt vielleicht technisch versierter ist oder vielleicht ein bisschen ein Raubein ist, glaube ich, nicht so entscheidend, sondern faul ist faul, sollte dann auch so geahndet werden.
Ja, aber es ist ja zum Beispiel Schul oder Kitaschwili bei Sturm, da hat es ja auch Kritik gegeben, dass die oft freiwillig sind, hat Heiko Vogel gesagt, auch nach dem Spiel gegen die Wiener Austria, wird da besonders Bedacht genommen, gerade deshalb, weil man in Österreich eben jeden Spieler kennt?
Ja, grundsätzlich sollte jeder gleich behandelt werden, man weiß natürlich, welche Spieler, ich sage mal, im Spielaufbau öfters den Ball haben werden, vielleicht öfters attackiert, auf das sollte Wert gelegt werden. Aber ich denke, dass wir alle Spieler gleich behandeln und das sollte auch unser Ziel sein.
Ja, Michi, also wir haben schon gehört, es läuft ziemlich gut bei Ihnen, auch persönlich. 14 Scorerpunkte, 7 Tore, 7 Torvorlagen. Ist das für Sie selbst überraschend, dass das im Moment die Nummer 1 eben auch der Bestwert in Österreich ist?
Ja, dass es natürlich so extrem gut läuft, wie es jetzt momentan läuft, ist vielleicht schon ein bisschen überraschend. Ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, wie ich dort unterschrieben habe beim WRC. Somit ist für mich jetzt nicht ganz so überraschend, dass es gut läuft, aber dass jetzt natürlich diese Statistiken rauskommen, ist dahingehend schon ein bisschen überraschend.
Ja, gestern zweifacher Torschütze, also das 2:1, der Strafstoß, letztlich sicher verwertet, oder? Kann man schon sagen, oder nicht? Ich meine, es hat schon bessere gegeben von Ihnen.
Definitiv habe ich schon mal souveränere geschossen.
Er war knapp dran, aber er war festgeschossen.
War natürlich schon eine spezielle Situation, auch in der letzten Minute, dann zum Elfmeter antreten, aber am Ende des Tages war er drinnen und der mehr Kopf zählt dann auch nicht.
Genau. Da haben wir dann das 3:1 gesehen. Da haben Sie einen speziellen Torjubel gehabt zunächst einmal. Ich glaube, das waren die Gästefans, oder?
Ja, wir haben kurz einmal verlaufen.
Ja, und halt auch noch eine Antwort mit der Farbe des Pullovers, oder? Irgendwie gibt es
Nee, war, Zufall, war nicht bewusst, war purer Zufall.
Zufall. Also ja. Ein bisschen Austria ist schon noch vorhanden, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe eine schöne Zeit dort gehabt, habe 3 Jahre dort spielen dürfen. Ist für mich nach wie vor ein überragender Verein und habe eine richtig tolle Zeit gehabt dort.
Ja, was ist denn der Unterschied zur ersten WRC-Zeit?
Ja, im Umfeld nicht wirklich viel, muss man ehrlich sagen. Es arbeiten immer noch die gleichen Leute dort.
Also Sie waren im ersten Jahr der Bundesliga des WRC dort mit Nenad Belica und dann noch ein halbes Jahr unter Didi Küper.
Genau, lief es auch schon richtig gut, muss man ehrlich sagen, für mich persönlich und für den Verein auch. Deswegen im Umfeld hat es natürlich nicht so viele Umstellungen gegeben. Natürlich am Trainersektor, Spielersektor hat sich schon einiges getan, ist auch normal mit der Zeit. Aber ja, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich mich wohlfühle, das habe ich damals schon gewusst und habe damals schon gespürt, dass mir jeder unbedingt haben wollte und das Gefühl hatte ich jetzt wieder. Deswegen hat sich dahingehend auch nicht wirklich was verändert.
War aber Sturm kein Thema im Sommer? Er war auf dem Markt?
Michael Lindl war eine Personalie, die wir durchaus besprochen haben. Ich denke aber, dass wir Peter Schul jetzt nicht einen ganz unähnlichen Spielertypen haben. Und es hätte vielleicht konkreter werden können, wenn der Peter Schul frühzeitig in diese Transferzeit gegangen wäre. So war es jetzt da kein konkretes Thema, weil wir einfach mit einem ähnlichen Spielertyp da sehr gut besetzt sind.
Ja, der Kader ist ja insgesamt komplett runterneuert. Ist das eben der Hauptgrund mit dem Trainer, dass das so funktioniert? Anders könnte man auch sagen, manche sagen, es dauert, bis sich die Mannschaft findet. Bei euch ist es ziemlich schnell gegangen.
Ja, also prinzipiell hat sich was verändern müssen. Und wenn man das letzte Jahr angesehen hat vom WRC, wie sie gespielt haben, hat sie schon einiges tun müssen. Vor allem mit diesem Modus, was jetzt gespielt wird, mit dem oberen und unteren Playoff, musst du vom ersten Spieltag an da sein. Und oft ist es auch leicht gesagt und ein bisschen Alibi, wenn man sagt, man muss sie erst noch finden, sondern du hast eine Vorbereitungszeit, wo sie normalerweise eine Mannschaft finden kann. Dass vielleicht nicht alles dann von Anfang an rund läuft, ist vielleicht auch normal, aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine Ausrede sein sollte, ob man Spiele gewinnt oder verliert.
Ja, Sie waren 4,5 Jahre in Deutschlands zweiter Liga und dann eben noch eine Saison in Holland insgesamt, also 4,5 Jahre. Man hat fast den Eindruck gehabt, als ob Sie nie weg gewesen wären nach Ihrer Rückkehr zum WRC, der sogenannte Schlüsselspieler bei den Kärntnern, Markus Klima.
Ein Herz für Wolfsberg. Michael Lindl. 4 Jahre im Ausland sind genug. Nun die Rückkehr. Leistungsträger, Integrationsfigur. Sein Wort hat Gewicht beim WRC. Deshalb holt er gleich auch einen alten Freund aus gemeinsamer Düsseldorfer Zeit dazu.
Er ist ein lockerer Typ, der auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Im Fußballgeschäft gibt es halt die ganze Bandbreite an Charakteren und mit ihm hat es super gepasst. Wir sind dann auch meine Familie und seine Familie immer wirklich in gutem Kontakt gewesen und deswegen hat das immer schon gut gepasst und ist jetzt natürlich dadurch, dass wir uns jeden Tag sehen oder fast jeden Tag, noch ein bisschen intensiver geworden.
Der Mann mit dem Auge für die ganz besonderen Momente.
Das macht Lindl! Er macht ein Traumtor! Unfassbar! Michi Lindl!
Ja! Habe ich mir schon sehr oft vorgenommen, das zu probieren. Habe es noch nie wirklich umgesetzt. Heute habe ich es probiert und dass ich natürlich so triff, ist natürlich auch ein bisschen ein Glück. Aber ja, freut mich natürlich sehr.
Der Wolfsberger Erfolgslauf ist unmittelbar mit seinem Namen verbunden. Er bringt seinen Trainer, ja, ganz Wolfsberg, in Verzückung. Und gestern die 2. Minute der Nachspielzeit. Und dann die 4. Minute der Nachspielzeit. Matchwinner Michael Lindl.
Auf welcher Wolke schwebt der WRC gerade?
Ja, momentan aber sehr hohen, aber wir gehen auch jedes Spiel, muss man sagen, absolut ans Limit. Ohne der Bereitschaft, ohne den Willen, 100% am Platz zu bringen, geht's nicht.
Michael Lindl. Seine Werte sprechen eine deutliche Sprache. In jeder Statistik ganz vorne dabei. In fast jeder.
Im Laufen tut er nicht so gerne, aber ich glaube, das weiß jeder. Obwohl er immer eine Statistik, er sagt immer, er läuft viel, aber relativ langsam. Also, da ist jetzt keine Neuigkeit, aber das können Sie immer fragen, wie er dazu steht.
Ja. Humoriger Typ, he? Der Lukas Schmidt.
Ja, ab und zu ein bisschen zu lustig, muss man sagen.
Ja, ja. Stimmt's nicht?
Ja,
ich meine, das hat man Ihnen immer schon nachgesagt, oder? Dass Sie
ja, natürlich.
Kein Laufwunder sind.
Ja, wobei ich muss, Laufwunder ist immer so ein bisschen relativ, muss man sagen. Ich glaube schon, ich habe in München schon wirklich Top-Werte gehabt beim
beim Laufvermögen, dass ich jetzt nicht der Sprinter bin, das ist definitiv kein Geheimnis. Aber ich glaube schon, dass dann ja bei so einem Spielertypen wie ich dann bin, auch ein bisschen weggesehen wird, wenn auch mal viel läuft. Und ich glaube schon, dass man jetzt speziell in der englischen Runde, wenn man sieht, im dritten Spiel gegen Austria Wien, dass ich noch über 12 Kilometer laufe, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich wenig laufe.
Ja, und also man könnte es auch dann runterbrechen. Am Ende geht es ja auch um die Ergebnisse. Und mir angesehen, egal wo Sie gespielt haben, egal ob es in Kapfenberg war, wo Sie aufgestiegen sind in die Bundesliga oder eben dann auch als Legionär in Deutschland und in Holland, Sie haben überall zweistellig, teilweise auch über 20 Scorerpunkte pro Saison gemacht. Das nehme ich an, ist auch ein Ziel für diese Saison, weil wenn das so sein sollte, dann kann man davon ausgehen, dass der WRC wahrscheinlich am Ende auch unter den Top 6 ist. Ne?
Ja, auf alle Fälle. Prinzipiell ist schon so, dass ich schon ein Spielertyp bin und der Meinung bin, dass am Ende des Tages was rausschauen muss. Es hilft mir nichts, wenn ich die ganze Zeit nur im Sprint bin und übers Feld rauslaufe. Somit muss am Ende des Tages schon auch als Offensivspieler speziell am Ende des Tages was rausschauen. Und das habe ich die ganzen Jahre bewiesen. Da habe ich nicht immer unbedingt in die Tiefe rein sprinten müssen, über 30, 40 Meter, sondern habe so auch meine Scorerpunkte immer gemacht. Und deswegen kann man von daher nicht unbedingt sagen, dass das nicht gepasst hat. Und wenn das so weiterläuft, natürlich sind wir mit dem WRC auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir uns da oben wirklich festsetzen und dann am Ende des Tages auch im oberen Playoff sind.
Ja, Sie sind ja vor knapp 3 Wochen, nachträglich alles Gute, 33 geworden. Ein Jahresvertrag haben Sie beim WRC. Mit knapp 34 dann wird er verlängert. Ist das jetzt ein Thema? Der Trainer hat ja auch schon zugeschlagen und ein Jahr dazu genommen.
Ja, das werden wir sehen. Prinzipiell läuft der Vertrag noch und dann muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Dass ich mich sehr wohlfühle, habe ich schon öfter betont. Dass es der Trainer auch noch verlängert hat, ist natürlich auch ein Zeichen an die Spieler, an den Verein, dass man dort was erreichen will und dass man was aufbauen will auch miteinander. Ja, und dann.
Aber Sie können sich vorstellen, auch noch woanders zu spielen? Ich meine.
Ich kann mir vieles vorstellen im Fußball, ja. Weil kann man niemals nie sagen, sage ich, aber prinzipiell spricht nichts dagegen, um beim WRC zu bleiben.
Ja, gut, wird Dietmar Riegler mit Sicherheit vernehmen. Es gibt eine Frage an Sie aus dem sozialen Netz, wie es so schön heißt. Also, Paul Lackner, ja, klare Frage. Franco Foda, vielleicht im Teamquartier, vielleicht schaut er uns zu. Ich meine, er hat Geiginger heute nachberufen, ja?
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Für den verletzten Sabitzer.
Ja, das habe ich immer schon gesagt, das entscheiden andere prinzipiell. Ich glaube schon, dass ich jetzt in meinem Alter bin, wo es nicht mehr unbedingt ganz so einfach ist. Natürlich, die Werte momentan, die passen auf alle Fälle. Wenn du Topscorer der Liga bist, hast du natürlich Ansprüche, aber ich rechne jetzt nicht unbedingt, dass mir der Teamchef anruft.
Ja, und ein Spiel haben sie, das kann ihnen niemand nehmen. Marcel Kohler vor 4 Jahren. In Tschechien, glaube ich, war es.
Genau. Hätte natürlich mehr sein können, hätte mich natürlich gefreut. Habe damals auch eine richtig, richtig gute Zeit gehabt in Düsseldorf. Dem war nicht so. Hat sich damals auch für andere Spieler dann immer entschieden. Ja, bin froh, dass ich es einmal miterleben durfte. Und war schon ein Kindheitstraum auch irgendwie. Und dann ist es umso schöner, wenn das zumindest einmal in Erfüllung geht.
Ja, kommen wir noch einmal zurück zum gestrigen Spiel. Wir haben gesehen, wie Sie den Strafstoß verwertet haben in der Nachspielzeit zum 2:1. Ausgangspunkt war natürlich eine Situation, das ist jetzt die Frage, an der Strafraumgrenze, nennen wir es mal so. War es auf der Linie oder nicht, das Foul von Potzmann an Ritzmeier? Darüber hat es viele Meinungen, auch gestern in der Lavantal Arena gegeben.
Ja, ich habe dann gelesen, dass es ein ganz, ganz klarer Freischuss war. Also ich finde, das stimmt einmal auf gar keinen Fall. Es war einfach eine 50-50-Situation, glaube ich. Man kann sagen, das Foul fängt vielleicht ein bisschen davor an, aber wenn wir jetzt reden von ein bisschen, sind das ein paar Zentimeter. Und deswegen war das richtig schwer zu entscheiden für den Schiedsrichter, denke ich. Ja, am Ende des Tages hat er 11 Meter gegeben, was natürlich sehr gut für uns war.
Ja. Wir haben hier einen Schiedsrichter, der natürlich nicht richtet über seine Kollegen, aber wenn er die Szene sieht, wie schwierig ist es da auch jetzt festzustellen, auch aus unserer Position, ob es ein Strafstoß war oder eben nur ein Freistoß?
Ja, sowohl am Spielfeld als auch hätten wir schon einen Videoschiedsrichter, wäre es sicherlich ganz schwierig. Mit diesen Kamerapositionen würde ich nicht von einem klaren, offensichtlichen Fehler sprechen. Tendenziell kann man sagen, es war außerhalb, aber klar festlegen würde ich mich als Videoschiedsrichter in diesem Fall nicht.
Ja. Damit sind wir auch bei einem Thema, das hochinteressant ist, das Thema Video Assistant Referee, also Videoschiedsrichterassistent. Den gibt es ja schon, bei der WM hat es ihn gegeben, es gibt ihn in einigen Ligen, könnte es auch demnächst in Österreich geben. Diese Szene, Harald Lechner, wie würde da, wenn es einen Videoschiedsrichterassistenten in Österreich geben würde oder wenn es ihn gegeben hätte, wie wäre da die Kommunikation?
Also es würde 2 Kommunikationen geben, entweder schau es dir an, einen Review, oder wenn der Videoschiedsrichter der Meinung ist, das ist nicht klar, offensichtlich falsch, dann bleibt die Schiedsrichterentscheidung so stehen, wie sie in diesem Fall getroffen wurde.
Also weil die Kameraperspektive möglicherweise nicht ausreicht, um ein klareres Urteil, genau, oder ein anderes Urteil.
Weil ich muss mich auch in die Situation des Schiedsrichters im Spielfeld verfassen. Und wenn er dorthin geht und die gleichen Kamerabilder sieht, so wie ich angenommen im Ü-Wagen, dann muss ich sagen, ist es nicht klar ersichtlich.
Ja, wir haben da noch einmal herausgefiltert, die Szene. Also, dass er gefoult wird, ist klar. Oben die Frage ist ja auch, geht es nur um die Beine, Harald Lechner, oder geht es nicht auch darum, wo der Rumpf ist, wo der Körper ist?
Grundsätzlich ist entscheidend, wo das Foul stattfindet. Wie Sie bereits gesagt haben, die Linie gehört zum Strafraum. Das heißt, ein Foul auf der Linie wäre ein Elfmeter. Und dadurch, dass es eine Situation ist, wo es einerseits zu einem Fußkontakt kommt, zu einem Oberkörperkontakt halten, ist es ganz schwierig.
Ja, also das ist, glaube ich, wir diskutieren über diesen Videoschiedsrichter natürlich. Vielleicht wollen wir uns einmal einen Überblick verschaffen. Wann darf er überhaupt eingreifen, der Video Assistant Referee? Da gibt es ganz klare Vorgaben. Es gibt nur vier Gründe. Nämlich, wie entsteht ein Tor, also die Torerzielung, dann Strafraumsituationen, ebenso eine, wie wir gerade gesehen haben vom gestrigen Spiel Wolfsberg gegen Rapid, bei glatten roten Karten, also rot oder nicht rot, oder wenn, der vierte Grund, der Spieler verwechselt wird. Also das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn der Schiedsrichter offensichtlich bei einer Rudelbildung möglicherweise dem Falschen eine gelbe Karte gibt. Verstehe ich das richtig, beim vierten Grund?
Zum Beispiel. Oder wenn angenommen eine Vorteilssituation ist, wo der Schiedsrichter Vorteil entscheidet, dann wird der falsche Spieler verwarnt. Das wäre eine Situation, wo der Videoschiedsrichter eingreifen muss.
Aber ansonsten, also das ist ja noch relativ klar. Die anderen Dinge wollen wir jetzt auch etwas näher herausholen, um vielleicht aber zunächst auch noch Günter Kreisel zu hören, der ja auch, wie viele andere in den letzten Jahren auch sehr oft gesagt hat, man muss vielleicht das alles noch gerechter machen. Ist es auch so, wenn Sie das jetzt beobachten, wie es in Deutschland läuft zum Beispiel, dass der Fußball durch den Videoschiedsrichterassistenten gerechter wird?
Ich möchte einleitend sagen, ich habe es mir immer gewünscht, dass Situationen per Video überprüft werden können, weil ich als NFL-Fan, American Football-Fan gesehen habe, dass das dort fantastisch funktioniert. Und dort die Regel gilt, du musst praktisch ganz klar die Tatsachenentscheidung überholen können, damit du das Urteil veränderst. Wird aber dort ausgelöst sozusagen durch die Coaches. Würde ich auch für den Fußball nicht unspannend finden, dass ein Trainer sagen kann,
jeder ich möchte jetzt
sozusagen, genau, ich glaube im Tennis ist es auch so, dass du auch Spieler sagen kannst, ich hätte gerne, dass diese Situation nochmal überwacht wird. Ich habe das Gefühl, obwohl ich ein sehr starker Befürworter war immer, dass es noch nicht so ausgereift ist, wie es sein muss. Es führt eben noch zu Irritationen. Ich glaube, in Deutschland war letztes Jahr mal die Situation, dass eine Mannschaft schon in der Kabine gesessen ist, nochmal raus musste, um einen Elfer zu vollziehen. Und es hat auch bei der WM habe ich das Gefühl gehabt, hat gut begonnen, ist dann immer mehr auch öfter in schwierige Situationen gekommen, wo dann sehr wenig glücklich waren mit dem, wie das gehandelt wurde. Denke, dass man am richtigen Weg ist, aber dass es noch nicht so top funktioniert, dass es wirklich für alle einen Vorteil darstellt.
Ja, aber hätten Sie es gerne in Österreich auch?
Wenn es gut ausgereift ist, hätte ich es gerne in Österreich, ja. Aber nicht sozusagen unbegrenzt. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht dorthin kommen, dass du auch 10, 12 Videokorrekturen hast, sondern eventuell auch mit einer begrenzten Zahl ist die Frage,
aber wenn man
sich das als Landesverband aussuchen kann.
Das glaube ich, ist nicht möglich.
Okay. Aber das wäre so, wenn Sie mich fragen nach meinem Wunsch, dass es die Möglichkeit gibt. Bin aber schon der Meinung, wenn das sie über Minuten hinzieht, dass das manchmal auch wirklich den Spielfluss total verändert.
Ja, Harald Lechner, vielleicht, wer entscheidet letztlich? Denn auch das ist ja nicht immer ganz klar. Ist es der Schiedsrichter, der sitzt irgendwo am Übertragungswagen oder in einem Keller, wie etwa in Deutschland in Köln, oder ist es dann doch der Schiedsrichter, der auf dem Feld steht?
Es entscheidet nur der Schiedsrichter am Spielfeld. Der Videoschiedsrichter führt ihn nur hin, erklärt ihm die Szenen und sagt, es kommen noch weitere Kamerapositionen, aber die Entscheidung alleine trifft nur der Mann am Spielfeld.
Ja, und auch was auch entscheidend ist, wie lange ist die Möglichkeit einzuschreiten?
Also in einem normalen Spiel ist es grundsätzlich nur dann, solange das Spiel nicht fortgesetzt worden ist. Darum kommt es ja oft zu Situationen, mögliche Strafraumsituationen, ja, nein, der Ball geht ins Out, dann darf dieser Einwurf einmal nicht durchgeführt werden. Wenn sofort, kann auch sein, dass der Schiedsrichter im Spielfeld ein Signal zum Videoschiedsrichter sendet, er möge sich die Situation ansehen. Mhm. Ab dem Moment, wo ich als Schiedsrichter der Spielfortsetzung zustimme, kann ich da nicht mehr zurückgehen auf den Strafstoß angenommen.
Also eigentlich ein mehr Stress für den Schiedsrichter als bisher, ne?
Ja, natürlich diese Technik, was dahinter steht, wie schnell das alles zugespielt wird. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt einen Videoschiedsrichter und einen Assistant-Videoschiedsrichter. Da sitzen ja zwei Schiedsrichter für ein Spiel. Und dann gibt es eine Person, einen sogenannten Operator, der dir die Szenen und die verschiedenen Kamerapositionen schnell zuspielen muss. Also es ist ein Zusammenspiel mit sehr viel Technik. Es muss wirklich ein eingespieltes Team sein, das erwarten Sie sich auch, dass eigentlich auch immer Videoschiedsrichter und Schiedsrichter ein Team sind, weil es bedarf sehr viel Vertrauen und einer schnellen Abhandlung.
Ja, wenn Sie aus Ihrer Beobachtung das so einschätzen können. Überwiegen die Vorteile?
Absolut, und es wird die Zukunft sein. Länder wie Polen spielt die gesamte Liga schon mit Videoschiedsrichter. Tschechien spielt schon. Belgien, Holland wird die gesamte Liga gespielt. Spanien, Frankreich. Es wird in vielen Ländern schon gespielt. Das sind die großen Länder wie Spanien, Frankreich und so weiter. Aber auch kleinere Länder, wie ich gesagt habe, Tschechien, Polen spielt es mit Videoschiedsrichter. Die sind schon voll drinnen. Und einerseits gut für die Liga. Es hebt den Stellenwert der Liga. Es hebt den Stellenwert der Schiedsrichter. Und es führt zu mehr Gerechtigkeit.
Ja, und in der Champions League kommt es ja auch nächstes Jahr. Das ist geplant.
Ich denke mir, wenn ich Schiedsrichter wäre, der größte Vorteil ist, dass du einfach, der Harry hat das ja schon eingangs gesagt, keiner will Fehler machen, sondern Schiedsrichter, die das Spiel in entscheidenden Situationen beeinflussen. Und das ist schon, glaube ich, auch ein Sicherheitsmechanismus, wo du als Schiedsrichter froh bist. Weil das Letzte ist, was du willst, dass du durch eine Fehlentscheidung dann das Spiel mitentscheidest. Und das ist schon ein Sicherheitsnetz, das auch, glaube ich, für die Schiedsrichter, was den Druck betrifft, sehr, sehr sinnvoll ist.
Ja. Wie sehen es die Spieler, wenn es der Entscheidungsfindung dient?
Ja, auf alle Fälle, solange es der Gerechtigkeit dient, ist es schon eine gute Sache. Man muss halt immer dann aufpassen, dass man nicht zu viel Emotionen auch rausnimmt, weil ich bin schon nach wie vor der Meinung, dass der Fußball von Emotionen lebt und auch leben muss. Braucht auch vielleicht mal die eine oder andere Diskussion, die man nach dem Spiel führen kann über das Spiel. Prinzipiell ist es eine gute Sache, aber dann muss es wirklich auch perfekt funktionieren, was jetzt die letzten Monate, sage ich mal, nicht unbedingt gezeigt hat, dass es so ausgereift ist.
Ja, die Frage ist natürlich, wann kann das Videoschiedsrichtersystem in Österreich in der Bundesliga frühestens eingeführt werden und vor allem auch, welche Schiedsrichter machen das dann? Das ist ja dann auch die nächste Frage, die also dann, wie wir es gehört haben, den Hauptschiedsrichter auf dem Feld unterstützen. Wir haben mit dem österreichischen Chef der Schiedsrichterkommission, Robert Sedlacek, und auch mit dem Bundesliga-Vorstand, mit Christian Ebenbauer gesprochen.
Der Plan ist derzeit, dass wir bis zum Sommer 2019 eine Entscheidung treffen wollen, wie, wann und zu welchen Bedingungen der Videoschiedsrichter eingeführt wird oder werden kann. Wesentlichster Punkt ist, dass es eine Einführung erst mit frühestens mit 2020/21 geben kann, weil man einfach von der IFAB und von der FIFA vorgeschrieben 60 Spiele Probelauf, sprich das ist ein Zeitraum von 9 bis 12 Monaten, der vorgeschrieben ist. Wenn die Grundsatzentscheidung getroffen ist und die Zahlen am Tisch liegen, es wird sich auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich pro Saison bewegen, dann werden wir frühestmöglich starten, das Projekt starten. Aus meiner Sicht ist der Videoschiedsrichter wichtig.
Ich finde es schon sehr interessant und auch wichtig, denn wenn wir darüber sprechen, auch in der Elite, in der Champions League dabei zu sein, dann brauchen wir wahrscheinlich das eine oder andere Team, das so zusammengesetzt ist, dass es auch erfahrene Leute als Videoschiedsrichter dabei hat. Wir brauchen einen größeren Kader, wir brauchen Leute, die als Videoschiedsrichter in Frage kommen, und ich rechne, dass es sicher mindestens ein Jahr Zeit braucht, um Schulungen, um die Technik, um alles so weit zu bringen, dass es gut funktioniert.
Also Robert Sedlacek sucht noch Videoschiedsrichter, kann man mal heraushören. Aber er hat natürlich auch gesagt, dass man im internationalen Geschäft, also eben zum Beispiel in der Europa League, wohl dann nur mehr weitere Spiele leiten wird, Harald Lechner, wenn es auch dann die Videoschiedsrichter in Österreich gibt. Sehen Sie die Gefahr, dass Österreich zurückbleibt?
Kann durchaus sein. Also ich kann es jetzt nicht wissen, weil ich nicht weiß, wie die UEFA entscheidet. Wir hatten leider auch nicht die Möglichkeit, mit der zusätzlichen Schiedsrichterassistenten zu üben die letzten Jahre, seit 2010. Hat die UEFA dieses System, und das ist, finde ich, sehr erfolgreich.
Also der sogenannte Torrichter, ne?
Der sogenannte Torrichter steht natürlich auch medial oft in der Kritik, kann ich aber sagen, ist eine tolle Hilfe. Hat er jetzt in Porto genau die entscheidende Hilfe durch Julian Weinberger für eine Strafstoßentscheidung.
Das heißt, man Länder, merkt oft nicht, wenn die Schiedsrichter über das Headset kommunizieren, weil viele glauben ja, die stehen nur herum. Ja,
es ist eine verbale Kommunikation, keine nonverbale. Und natürlich ist es so wie beim Videoschiedsrichter, ich treffe die Entscheidung. Und wenn ein Torrichter, wie man so nennt, sagt Strafstoß, aber ich anders stehe und anderer Meinung bin, kann das Spiel auch mal weitergehen, obwohl er anderer Meinung ist. Und auch hier, Länder wie Slowakei, Kroatien spielen alle Spiele, ausgewählte mit zusätzlichen Schiedsrichtern. Ja, in der höchsten Liga spielen spezielle Spiele, nicht alle, mit zusätzlichen Assistenten. Und wir haben es halt leider nur in der Gruppenphase, und das ist natürlich für uns auch nicht leicht.
Mit Sicherheit. Also, und wann nehmen wir noch mit, was Christian Ebenbauer gesagt hat? Frühestens 2020, weil man ja auch eine Vorbereitungsphase benötigt. Und siebenstelliger Bereich, 1 Million Euro. Wir können uns kurz fassen. Für alle, also die Schiedsrichter unterstehen dem Österreichischen Fußballbund und nicht der Bundesliga, das ist ja auch entscheidend, aber die Bundesliga veranstaltet sozusagen die die Spiele, die aktuell jetzt dann 32 Runden, das heißt die Bundesliga und damit auch Sturm, Günter Kreisel, muss das finanzieren. 1 Million Euro würde wahrscheinlich bedeuten, dass von jedem Budget jedes Clubs ein bisschen was wegkommt. Ist es das wert?
Wird es Diskussionen geben. Ich denke, umso größer das Budget, umso eher Bereitschaft damit zu tun, umso kleiner das Budget, umso mehr spürst du es auch als Verein, liegt in der Natur der Sache. Finanzierung von so Großprojekten, die einfach in siebenstelligen Bereich Kosten verursachen, sind sicher nichts, wo ich es jetzt für klug halte. Wenn ich da vorpresche mit einer Meinung, es wird sicher diskutiert werden müssen.
Ja. Wird ja auch, dann muss ja auch diskutiert werden, weil ja eben dann bis kommenden Sommer eine Entscheidung folgen sollte. Die Frage ist natürlich auch, es gibt Erfahrungswerte in Deutschland, Harald Lechner, Sie sind ja auch im Austausch mit deutschen Kollegen, die können Sie es eigentlich in der Bundesliga gar nicht mehr wegdenken.
Nein, die sehen das absolut positiv, weil es natürlich Kritik vom Schiedsrichter nimmt, Fehler passieren und das wird einfach die Last vom Schiedsrichter genommen. Deutschland ist auch jetzt bereits in der sogenannten Offline-Phase, wo wir jetzt hin müssen, in der Probephase für die zweite Bundesliga schon. Also die sind schon sehr weit.
Ja, da gibt es eben den Videoschiedsrichterassistenten in der Bundesliga. Harald Lechner hat es gesagt, in der zweiten Liga wird das gerade vorbereitet für die nächste Saison, die Einführung des Videoschiedsrichters. Und diese Erfahrung, die wollten wir natürlich auch genauer erläutern. Und deshalb hat Christoph Jochum, mein Kollege, den Chef der deutschen Videoschiedsrichter, ja, da gibt es beim DFB tatsächlich auch einen Chef für die Videoschiedsrichter, besucht.
Die Skyline von Frankfurt. Hochhäuser, in denen so viele bedeutende Entscheidungen getroffen werden. Größe als Zeichen der Macht. Größe, wie sie auch der hier angesiedelte Deutsche Fußballbund zweifellos ausstrahlt. In der DFB-Zentrale treffen wir den Verantwortlichen für das Projekt Video Assistant Referee in Deutschland, Jochen Drees. Und er ist überzeugt, der Videoschiedsrichter wird in Zukunft obligatorisch sein.
Ich glaube, sie werden auf die Dauer gesehen überhaupt gar keine Wahl haben, ob sie es einführen oder nicht. Sie erleben im Moment einen riesigen Hype in den verschiedenen Verbänden über die ganze Welt verteilt, was die Einführung des Videoassistenten angeht. Die großen Verbände mit FIFA und UEFA haben sich klar positioniert.
Wer jetzt nicht mitmacht, bekommt Probleme. Vor allem für die Schiedsrichter ist eines klar. Wer nicht Woche für Woche in der heimischen Liga mit dem Videoassistenten arbeitet, wird international und nicht mehr eingesetzt werden.
Da hätte ich große Skepsis, dass ich glaube, dass ein Schiedsrichter innerhalb von 2-3 Tagen sich umstellen kann auf so ein Instrument des Videoassistenten, das nicht so einfach zu bedienen ist, wie man sich das vielleicht im Allgemeinen vorstellt. Und dann einfach lückenlos da seine volle Leistung vollbringen kann. Das glaube ich eben nicht, sondern da gehört ein gewisses Training, da gehört eine gewisse Erfahrung mit diesem Instrument dazu.
Das Projekt wird in Deutschland mit enormem Aufwand betrieben. Dries glaubt aber nicht, dass es in Österreich ernsthafte Probleme geben würde, weil zum Beispiel weniger Kameras in den Stadien vorhanden sind. Es geht nicht um Masse, sondern um Fairness.
Was wichtig sein muss in dem Prozess ist, dass dem Videoassistenten im Studio dieselbe Anzahl und dieselbe Art der Kamera zur Verfügung steht, wie jedem Fernsehzuschauer, wie jedem Kommentator am Bildschirm oder den Fernsehanstalten. Weil es kann natürlich im Endeffekt nicht sein, dass der Videoassistent mit weniger Kameras auskommen muss und plötzlich in der Abend- oder Nachberichterstattung eine zusätzliche Kamera vom Fernseher präsentiert wird, die dem Videoassistent nicht zur Verfügung stellt. Weil dann kann ich mich natürlich nachher hinstellen und relativ schlau daherreden und sagen, ja, ihr seht mir ja ganz deutlich, dass es so und so ist, wenn der Videoassistent durch die fehlende Kamera gar keine Chance hatte, die Situation aufzulösen.
In der Umsetzung gibt es aktuell unterschiedliche Philosophien. In Deutschland wird zentral aus einem Raum in Köln assistiert. In Italien zum Beispiel aus eigenen Übertragungswegen am Stadion.
Die internationale Tendenz ist, nach meiner Wahrnehmung, dass zentrale Lösungen bevorzugt werden, dass man also versucht, ein Videocenter zu bilden, wo der ganze technische Support konzentriert ist, wo die Videoassistenten hinreisen, dort gebrieft und debrieft werden können.
Selbst im Land des mehrfachen Weltmeisters Deutschland verlief die Einführung des Videoassistenten nicht problemlos. Drees glaubt daran, dass Österreich genau von diesen Erfahrungen profitieren kann.
Wenn man das vernünftig vorbereitet, dann habe ich da keine Zweifel, dass das in Österreich nicht gelingen kann. Und wie gesagt, darauf zurückgreifen auf die Erfahrungen, auch die teilweise die negativen, aber auch positiven Erfahrungen, die in anderen Ländern gemacht worden sind. Und wenn ich das so ein bisschen sammle und ein bisschen strukturiere, dann bin ich davon überzeugt, kann das sogar ein viel weicherer, viel besserer Start werden, als es in anderen, auch größeren Verbänden der Fall gewesen ist.
Wenn es gelingt, aus den Fehlern des DFB zu lernen, könnte eine Einführung des Videoassistenten in Österreich, also am Ende des Tages, eine Erfolgsgeschichte werden.
Ja, sagt Jochen Drees, der Projektleiter für die Videoschiedsrichter beim Deutschen Fußballbund. Der spricht eigentlich das an, was Sie schon gesagt haben, nämlich die Erfahrungen sind gut und sie werden besser.
Ja, das wäre auch für uns natürlich eine Hilfe, wenn du vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht mehr machst und schon einfach mit Erfahrungen von anderen Nationen, die damit früher begonnen haben, ist das etwas, wo wir vielleicht ein wenig profitieren können davon, dass wir erst später damit beginnen.
Aber wenn man hört natürlich, dass in Tschechien und in Polen das auch schon stattfindet, dann könnte man sagen, das sollte dann Österreich irgendwie auch vielleicht.
Ja, wünschenswert wäre es. Also es ist einfach, es steht viel am Spiel, es geht um viel immer wieder. Entscheidende Fehlentscheidungen korrigieren zu können, wäre positiv. Man muss sich aber das Gesamtpaket dann trotzdem anschauen.
Ja, Jochen Drees übrigens ist auch, das hat er unserem Kollegen Christoph Jochen gesagt, immer bereit, den österreichischen Kollegen zu helfen. Wir haben die Nummer, also falls die Herrn Sedlacek und Gerstenmeier zuschauen, ne, dann können wir ja da auch ein wenig vermitteln. Aber jetzt wollen wir vielleicht auch die ein oder andere Szene besprechen. Wir haben gesehen, welche Gründe sind ausschlaggebend dafür, dass es eben einen Videoschiedsrichterassistenten gibt. Vielleicht schauen wir mal drauf bei der Torentstehung. Gleich ein Spiel, in dem auch Michael Lindl im Einsatz war, nämlich beim Sieg gegen die Wiener Austria in der Generali Arena. Freistoß. Haben nicht Sieg geschossen, aber Leitgeb hat dann das erste von drei Toren erzielt. Am Ende gab es einen 3-2-Sieg, aber ich glaube, Harald Lechner, da hätte wahrscheinlich der Videoassistent eingegriffen.
Ne? Richtig, ja. Der Spieler befindet sich zum Zeitpunkt des Abspiels in einer Abseitsstellung, wird strafbar und hier wäre es die Möglichkeit gewesen, auch mit dieser Anzahl von Kameras korrigierend einzugreifen.
Ja, damit ist es auch klar. Das sind also die klaren Geschichten. Wie lange geht man zurück bei einer Entstehung eines Treffers?
Ja, es wird da teilweise schon weiter nach hinten gegangen natürlich, wenn sich zum Beispiel der Stürmer auf der Mittellinie den Ball mit der Hand mitnimmt und danach keine Spielunterbrechung mehr ist und ein Tor fällt, wird auf das zurückgegangen. Das ist die Angriffssituation im Ballbesitz. Diese wird auch zeitlich sehr weit nach hinten gesetzt.
Das heißt, das kann auch 5, 7, 8 Sekunden sein?
Durchaus möglich, wenn jetzt, wie gesagt, ein Stürmer sich den Ball auf der Mittellinie mitnimmt mit der Hand. Ja.
Naja, dadurch entstehen dann die Punkte. Die jubeln alle, Michi, ne? Und dann auf einmal ist es doch kein Tor. Ne? Das ist natürlich frustrierend.
Ist ne? Ja, ist absoluter Wahnsinn, ja, aber wenn die Regel so ist.
Das muss man sich erst gewöhnen im Fußball.
Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Das sieht man auch immer wieder international, dass das nicht, oder bei der Weltmeisterschaft hat man es auch gesehen, dass es nicht immer so angenehm ist. Wir wollen auch die Szenen sehen, wo es im Strafraum eben Strafstoßentscheidungen gibt. Da machen vielleicht den Blick drauf auf eine Szene, die ein Handspiel zur Folge hatte, nämlich im Spiel Innsbruck gegen Hartberg. Da gibt es ein Handspiel von Meusburger, das ist ja in der Tat richtig, aber ist es strafbar? In dieser Situation hat es dann einen Strafstoß für die Hartberger gegeben. Wie würde hier der Videoschiedsrichter eingreifen?
Er würde eingreifen und den Schiedsrichter zum Fernseher bitten, sozusagen, dass er sich die Situation nochmal ansieht. Und ich glaube, er wäre dann zur Erkenntnis gekommen, was im Spielfeld natürlich nicht immer so leicht ist, dass es sich hier um eine natürliche Handbewegung handelt, kurze Distanz, und es sich um kein strafbares Handspiel im Sinne des Regelwerks handelt.
Ja. Dario Tadic war so fair, hat dann den Strafstoß ohnehin nicht verwertet. Also insofern war es dann eigentlich schon vorgegriffen, dem Videoschiedsrichterassistenten. Noch ein Handspiel, das sicher Günter Kreisel auch interessiert. Ich meine, es gab viele Szenen, aber wir wollen nur ein wenig auch uns das Gefühl geben, wo eben dann auch die Möglichkeit wäre. Hier beim Spiel Sturm gegen Innsbruck, Albert Walci war wahrscheinlich mit der Hand leicht dran, ganz leicht. Ist das eine unnatürliche Handbewegung? Distanz ist kurz.
Die Distanz ist kurz, die Hände ist aber unnatürlich, aber man muss ja schon sagen, am Spielfeld ist das nicht erkennbar. Also er berührt vielleicht die Fingerkuppen oben mit zur Hilfenahme hier der Hintertorkamera, eine Position, die der Schiedsrichter natürlich nicht innehat. Hat vielleicht in diesem Fall, wäre hier der zusätzliche Schiedsrichterassistent, wäre genau auf der richtigen Seite gestanden, der hätte eingreifen können, aber mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln wäre hier auf Strafstoß entscheidend gewesen, aber am Spielfeld absolut kein Vorwurf an den Kollegen.
Ja, also in dieser Situation, dann wäre Heiko Vogel noch immer Trainer beim SK Sturm.
Manchmal hängen auch solche Dinge dann von Entscheidungen ab, aber speziell ist ja auch viel diskutiert. Man möchte es jetzt nicht nochmal aufholen. Es war das Ende von einer langen Serie in einem Spiel, das alle, glaube ich, so gesehen haben, dass es einfach sehr unglücklich auch war.
Ja, mit Sicherheit. Noch ein Sturmspiel. Strafstoßentscheidung hat es gegeben beim Heimspiel gegen Rapid nach einem Foul von Maximilian Hofmann an Husbeck. Da sieht man eben dann, dass das Foul außerhalb war.
Ganz klar. Ja. Ganz klare Fehlentscheidung von Herrn Freistoß
also
gewesen.
Ja. Könnte man sagen, es gibt eben solche und solche. Aber da hätte natürlich auch der Videoschiedsrichter wieder eingegriffen.
Da hat eingegriffen. Da wäre halt dann der Unterschied gewesen, weil es außerhalb vom Strafraum gewesen wäre. Wäre es hier aber zu einer roten Karte gekommen wegen Verurteilung einer offensichtlichen Torschanz, wäre es im Strafraum gewesen, wäre es eine gelbe Karte gewesen. Also auch solche Entscheidungen können dann solche Folgen mit sich bringen.
Genau, es hätte Freistoß gegeben mit Videoschiedsrichter und Rot für Hofmann. Also das sind natürlich dann immer die Unterschiede, die kleinen, die natürlich dann auch ein Spiel möglicherweise beeinflussen. Apropos rote Karte, auch da können wir vielleicht den ein oder anderen Blick drauf werfen von der ein oder anderen Szene. Auch bei diesem Spiel zum Beispiel. Schwab mit einem Einstieg, der beim Zuschauen Schmerzen bereitet gegen Grozurek. Also da haben sich ja viele schon im Stadion gefragt, wieso da nicht rot gegeben wurde. Ich glaube, mit Videoschiedsrichter wäre es dann eine geworden.
Ja, sicherlich wäre es eine rote geworden. Aber was war hier? Hier war es die Gegenkamera, die wir nur bei einem Spiel am Wochenende haben, hat uns dieses, unter Anführungszeichen, schöne Bild gebracht. Und hier konnte es nur mit der Gegenkamera vor allem so dargestellt werden. Das ist genau der Punkt. Wie viele Kameras brauche ich? Wo sind sie positioniert? Aber das war die Gegenkamera, die wir halt am Sonntag beim 17 Uhr Spiel haben.
Genau. Das Problem werden wir immer haben. Ne? Das ist nicht eine Weltmeisterschaft mit 30 Kameras, sondern eine in Österreich, ein Spiel, wo es zwischen 7 und 15 Kameras gibt, je nachdem, welches Spiel es ist. Also diese Unterschiede wird es geben und damit auch wahrscheinlich den Unterschied bei den Bewertungen. Noch eine Szene wollen wir uns ansehen mit einer möglichen roten Karte, die auch nicht gegeben wurde im Spiel Lass gegen Salzburg. Trauner gegen Gulbrandsen.
Ja, die Frage ist doch, ob ich für so eine Situation einen Videoassistenten brauche.
Ja, also ich sage jetzt einmal schon, weil es hat nur gelb gegeben.
Ja, in dem Fall ja, aber man muss schon auch dann so sehen, dass man, es ist Schiedsrichter natürlich, die haben es definitiv nicht einfach, aber man kann dann auch nicht einfach hergehen und sagen, ja okay, das soll alles der Videoassistent entscheiden, sondern solche Situationen sind ganz klar zu ahnden und das muss der Schiedsrichter ganz einfach oder der Linienrichter auf der Seite, der steht einen Meter daneben, der muss da einfach eingreifen und das sagen, da brauche ich keinen Videoassistenten.
Ja, ist es ein brutales Spiel?
Ja, mit den Bildern, was wir hier sehen, ist es ein geführter Zweikampf mit übermäßiger Härte und das hat eine rote Karte mit sich zu ziehen.
Weil wir das jetzt auch am Samstag gesehen haben bei Marisic gegen Luxbacher, da gibt es auch das Argument, er hat den Ball gespielt. Ist das zutreffend bei der Bewertung einer persönlichen Strafe?
Nein, also es kommt immer darauf an, mit welcher Art und Weise ein Ball gespielt wird. Und man darf auch natürlich oft nicht vergessen, mit einem Fuß wird der Ball gespielt und mit dem zweiten Fuß wird der Gegner gespielt. Also das ist schon zu berücksichtigen.
Ja, also insofern ist es auch unabhängig davon rot.
Ja.
Gut, wollen wir es festhalten. Ja. Mhm. Hätte man darüber auch gesprochen. Also wir könnten natürlich noch weitere Szenen auch noch besprechen, aber wir sehen schon, es wäre wahrscheinlich das ein oder andere auch anders gelaufen, Günter Kreisel, und dann wäre vielleicht eben auch noch Heiko Vogel möglicherweise auch noch immer Ihr Trainer beim SK Sturm. Stimmen eigentlich die Gerüchte, dass Sie die Ablöse betrieben haben?
Nein, die stimmen nicht. Bis zur letzten Sekunde alles versucht zu unternehmen, den Heiko Vogel zu unterstützen, in die Spur zu kommen. Es ist natürlich schon Beginn der Saison mit dem Ausscheiden gegen Lanaka, mit den insgesamt 0-7, so prickelnde Stimmung gewesen. Wir sind dann von diesem Zeitpunkt weg, haben wir einen einzigen Sieg in 14 Bewerbsspielen gefeiert und wir haben trotzdem lange festgehalten, haben zum Schluss auch nochmals alle zusammengeschworen, haben ein Kurztrainingslager für die Mannschaft finanziert vor dem Spiel gegen Innsbruck. Und wir hatten zugegebenermaßen etwas, das man jetzt einmal sehr, sehr flüchtig als Pech bezeichnen kann. Gerade in den letzten Spielen mit, glaube ich, jedes Spiel 3 Aluminiumtreffer. Wenn du aber über so einen langen Zeitraum dann immer wieder knapp scheiterst, musst du irgendwann dich auch von diesem Begriff ein wenig trennen und dann diesen gesamten Zeitraum beobachten. Und dass das nicht per se fair ist, dass der Trainer oft der Erste ist, mit dem er versucht, eine Veränderung herbeizuführen, eine Veränderung der Atmosphäre, das wissen wir alle. Es ist trotzdem das Instrumentarium, mit dem du am ersten in einem laufenden Betrieb, wo du nicht so in der Spur bist, wie du es möchtest, was verändern kannst.
Aber zwischen Lanaka und dem Kurztrainingslager vor dem Innsbruck-Spiel, da kann man ja durchaus sagen, dass das Verhältnis zwischen ihnen beiden ja etwas abgekühlt ist. Also man sagt ja noch, dass die Kommunikation eher endenwollend war, vor allem im September.
Nein, also es ist wie in jeder Beziehung, auch in einer Arbeitsbeziehung, wo zwei Menschen eng zusammenarbeiten, dass es dann hin und wieder mal Tage gibt, wo die Kommunikation ein bisschen schwieriger ist, weil man sich vielleicht auch nicht auf die gleichen Dinge einigen kann. Aber in Summe haben wir von Tag 1 weg, es war ja auch der Trainer, den ich damals vorgeschlagen habe, versucht, gemeinsam das Beste zu tun für den Verein, haben das bis zum letzten Tag versucht. Es liegt in der Natur der Sache, dass du nicht immer der gleichen Meinung sein musst. Und trotzdem wäre all das jetzt nie ein Thema gewesen, weder für den Heiko noch für mich, noch für den Verein. Das Hauptproblem ist am Schluss einfach die Bilanz gewesen.
Also es war kein Machtkampf? zwischen Ihnen und
ganz und gar nicht.
Und der Aufsichtsrat ist Ihnen gefolgt dann?
Ganz und gar nicht. Ja. Wir haben uns auch in der letzten Sitzung das noch nicht leicht gemacht, weil wir gewusst haben, wie ansprechend die Leistung auch war gegen Innsbruck. Aber wir haben zu viele Spiele gehabt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gegen den WRC auswärts, aber dann auch gegen die Großen am Stück, zweimal Austria, LASK, Salzburg, immer wieder ansprechende Leistung gebracht, ohne je ein Spiel davon zu gewinnen. Und wenn du dann irgendwann in eine Situation kommst, dass Fürsturm Graz die nächsten zwei Gegner Hartberg und Innsbruck sind, schon in einer Stresssituation und am Schluss schaut ein Punkt heraus, ist das ein Thema, wo du dich zusammensetzen musst und wo du dann alle für und wieder abwiegst. Und wir haben das versucht, auch zu begründen, dass wir auch diesen Druck aus dieser Situation ein wenig rausnehmen wollten, ja, nur um in Ultimatum-Spiele zu gehen.
Ja, darüber haben wir auch berichtet. Andererseits könnte man sagen, gegen St. Pölten hat man auch nur einen Punkt gemacht. Nicht? Also kurzfristig hat es jetzt einmal...
War es auch nicht leicht. Mit einem weniger, was ja eh auch an uns liegt, dass das wieder niemanden geschoben. Also das ist ja unsere eigene Geschichte. Und natürlich ist es jetzt, St. Pölten ist auch in einer guten Saison, in einer sehr guten sogar. Wenn du da ab der 25. Minute zu 10 spielst, ist es jetzt auch schwierig, dort zwingend einen Sieg zu fordern, obwohl also, er möglich gewesen wäre.
Also die Auffassungsunterschiede, die da auch immer wieder kolportiert werden bezüglich diverser Spielerverpflichtungen und so, die sind für Sie nicht nachvollziehbar?
Nein. Speziell, was diverse Spielerverpflichtungen betrifft, sind sie für mich nicht nachvollziehbar. Dass du eher in der täglichen Arbeit dann Dinge vielleicht diskutierst, aber was die Spielerverpflichtungen betrifft, ist immer alles abgesprochen gewesen.
Aber wollt ihr nicht andere Spieler vielleicht, als dann letztlich gekommen sind?
Nein. Nicht? Nein, also das hätte man irgendwann gesagt, denke ich. Ja. Es hat den einen oder anderen Wunschspieler gegeben, vielleicht, der für uns nicht finanzierbar war auch.
Falci zum Beispiel?
Möchtest du nicht einzelne Namen, aber es gibt manchmal Situationen, wo du sagst, du bemühst dich um etwas und es ist aber dann nicht umzusetzen. Nichtsdestotrotz kannst du nicht nur sagen, das sind die drei Spieler und wenn ich die nicht bekomme, ist alles schlecht, sondern du versuchst da auch ein Repertoire an Spielern zu haben, aus denen du an Lösungen triffst, die für alle im Verein passen, auch für den Trainer und auch für mich in meiner Funktion. Und das haben wir geschafft, von daher hat es für mich keine Diskrepanzen gegeben.
Ja, sein Vertrag läuft ja noch bis Sommer, ist freigestellt. Gibt es auch das Bestreben Ihrerseits, den Vertrag vorzeitig aufzulösen?
Es gibt jetzt einmal kein Bestreben, das muss man ansprechen. Heiko Vogel war letzten Donnerstag in Graz. Wir haben das jetzt da auch kurz angesprochen und er hat gesagt, er braucht einfach noch Zeit, möchte ein bisschen Abstand und dann können wir in Zukunft uns über solche Dinge unterhalten. Jetzt gilt es einmal für ihn auch ein bisschen Abstand zu gewinnen und das haben wir natürlich respektiert.
Ja, wollen wir über aktuelle Personalien sprechen? Es gibt da einen, der heißt Ivan Ljubic. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe treffen. Erstens könnte man sich mit einer Rückholaktion im Jänner vielleicht im Mittelfeld noch einen zusätzlichen Spieler holen und zum anderen könnte man einen Konkurrenten schwächen. Hartberg.
Vom Motiv ist das erste ehrenwerter.
Ja,
geht nicht darum, irgendjemanden zu schwächen. Ich freue mich, der Ivan hat, wir haben vor eineinhalb Jahren eben auch in meiner Person gesagt, das ist ein Spieler, den ich spannend finde in der zweiten Liga.
Ja, und Roman Mengel kennt ihn.
Mit der Neustadt eine sehr gute Saison gespielt und so wie er aufgebaut wird, wenn der Weg so weitergeht und der Ivan dann irgendwann für Sturm Graz ähnliche Leistungen bringen kann, auch bei einem noch größeren Verein, dann glaube ich, war es ein sehr guter Entwicklungsweg. Auch wenn er schon ein früher Teil des Ganzen gewesen wäre, da war halt auch die Einschätzung, dass es vielleicht noch schwer ist, wirklich viel Spielzeit zu kommen auf höchstem Niveau. Jetzt hat er die Spielzeit, präsentiert sich gut, nur ist in Richtung Winter noch überhaupt keine Entscheidung gefallen.
Ja, aber es ist möglich, ihn zurückzuholen, weil man könnte sagen, er ist nur ein Jahr verliehen.
Nein, ich habe gesagt, auszuschließen ist im Fußball
schon, aber es gibt ja Leihverträge, die über ein Jahr gehen und nicht, die man nach einem halben Jahr schon wieder einen Spieler holen kann.
Ja, also das aber gibt möchte es auch, die sozusagen, wie dieser Vertrag gebaut ist, da das nicht groß kommentieren.
Schon eigentlich.
Ja, weil diese Vertragsdetails grundsätzlich auch immer vertraulich sind.
Gut, aber ich habe herausgehört, es ist offensichtlich eine Möglichkeit. Ja, und dann gibt es ja auch eben, weil im Jänner das Transferfenster ist, immer wieder Möglichkeiten, auch Peter Schul vielleicht zu verlieren. Ja, Teamspieler. Man könnte sagen, das Um und Auf dieser Mannschaft. Gibt es da ein striktes No-Go? Hat der Vertrag bis 2020?
Nein, gibt es kein striktes No-Go. Der Peter, riesen Wertschätzung für den Peter auf dem Weg, den er jetzt gegangen ist. Man hat im Sommer sehr wohl gesehen, wie schwer das auch für ihn mental war, die Situation, wenn du dauernd in den Medien bist und es immer nur um einen möglichen Transfer geht. Er hat viel geleistet für den SK Sturm. Und es hängt einfach davon ab, wer sich wann mit welchem Angebot meldet.
Aber fahren Sie ein bisschen runter von den Forderungen?
Es hat kein Limit gegeben,
ja, von dem man runterfahren könnte. Man spricht herum, in der Deutschen Bundesliga hat es geheißen, da gibt es Forderungen, die für deutsche Bundesligisten utopisch sind, bei 6 Millionen.
Wenn man da herumspricht in Graz, ja, für das kann ich nichts. Es hat kein einziges Gespräch mit einem Verein gegeben, wo irgendeine Summe definiert wurde. Ja? Mhm. Ich habe mir erlaubt, einmal zu sagen, in einem Interview im Sommer, dass man schon bedenken muss, wenn wir Peter Schul jetzt abgeben und dann nicht in einen europäischen Bewerb kommen, dass jeder sagen könnte, das war sehr ungeschickt. Nicht? Weil für einen Betrag, der klar unter dem liegt, was du europäisch eingenommen hättest, ist das kein guter Schachzug. Ja? Deswegen werden wir sicher nicht zu niedrig ansetzen. Das war die konkreteste Aussage, die je gefallen ist. Ja? Und von daher geht es weder in die eine Richtung rauf oder runter. weil es noch gar keine Summe gibt, sondern es geht ums Interesse.
Vielleicht braucht man auch das Geld, wenn man Verstärkungen haben möchte. Wir haben eine Frage dazu von einem User, der uns also zusieht, René Leimisch. Hat Sturm ein Problem im Angriff und deshalb werden Sie im Winter am Transfermarkt aktiv?
Also es ist jetzt so, dass wir definitiv auf dieser Position noch nicht mit jedem Einzelspieler dort sind, wo wir gerne wären. Geht es jetzt nicht nur um die Qualität, sondern auch um das Potenzial, wie gut schöpfen wir es aus. Es ist aus unterschiedlichen Gründen. Esse ist nach einer schweren Verletzung wieder zurückgekommen, hat ein wenig gebraucht. Hosiner hat auch immer wieder, wie soll ich sagen, diesen Lauf nicht bekommen, den wir uns natürlich auch erhofft hätten. Das ist was, wo man die Augen offen halten kann, aber es sind jetzt schon noch einige Runden zu spielen vom Winter. Ich hoffe nach wie vor, dass irgendein Stürmer explodiert und dann stellt sich die Lage vielleicht in zwei, drei Wochen gleich ganz anders dar. Aber de facto ist es einfach auch eine Position, wo wir verpflichtet sind, auch ein wenig die Augen offen zu halten.
Ja. Also Top 6 ist jetzt einmal das vorrangige Ziel.
Das war immer das Ziel, oder das ist einmal das Ziel, glaube ich, auch für einen Verein wie Sturm mit diesen Ansprüchen, dass wir ober dem Strich sein wollen, im Meisterplayoff sein wollen. Wissen aber, dass wir in keiner komfortablen Position sind, was das betrifft. Das heißt, wir werden dermal aufkrempeln müssen und alles unternehmen, dass sich das auch so ausgeht, wie wir uns das vorstellen.
Dann sage ich danke, Günter Kreisel. Alles Gute bei den nächsten Aufgang. Wenn es wieder mal hektisch werden sollte, bald reintropfen, wirken, kann ich Ihnen sagen.
Nehme ich mir zu Herzen.
Vor dem Spiel vielleicht, ja.
Den
gut.
Tipp.
Ja, gut. Danke, Günter Kreisel. Michael Lindl, toi, toi, toi.
Okay.
Mit dem WAC. Gruß auch an Christian Ilzer. Und Harald Lechner. Besten Dank für die ehrlichen Antworten. Gruß auch an die junge, kleine Familie.
Dankeschön.
Danke auch an Sie, dass Sie heute bei uns zu Gast waren bei Talk und Tore. Nächste Woche machen wir Pause, dann in zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. Und jetzt gleich geht es natürlich weiter mit den einzelnen Ausgaben von Dein Verein hier bei uns auf Sky Sport Austria. Für heute noch einen schönen Abend. Wiederschauen.